Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 4. April und ja, die Börsen sind in Schockstarre. Es ist schlimmer gekommen, tatsächlich auch als wir es vermutet hätten in der letzten Folge. Wir hatten es ja noch davon und wir waren uns zwar sicher, dass es kommen wird, aber dass es dann teilweise so heftig wird, aber teilweise auch mit wirklich, also wie ich finde, sehr abstrusen Begründungen, ist natürlich ein Thema, das wir jetzt heute behandeln werden. Wir schauen mal ein bisschen, aber aus vielerlei Hinsicht drauf, man kann ja ein bisschen fachsimpeln, warum vielleicht das Ganze oder was da der größere Plan dahinter ist. Wer davon jetzt erstmal so richtig hart getroffen wird, Gewinner würde ich jetzt auch mal die meisten davon nicht nennen, die jetzt nicht so betroffen, aber man könnte sagen, Unternehmen oder Sektoren, die davon jetzt vielleicht nicht so hart getroffen werden. Gewinner gibt es in diesem Streit eigentlich fast gar keine. Aber es gibt Unternehmen und Sektoren, die jetzt vielleicht nicht so hart getroffen sind. Also darüber werden wir heute sprechen, genau. Aber ja, jetzt, ihr seht schon an Michaels Miene. Ich glaube, ich brauche nicht fragen, wie die Stimmung aktuell ist.
Lustig, irgendwie ist es da so, seit in der letzten Stunde kippt meine Stimmung irgendwie erst so. Also gestern ging es eigentlich, das war dann so absurd und so krass schnell, der Schmerz kam so schnell, dann ist es nicht so schlimm wie so ein schleichender Tod in Anführungszeichen.
Wie wenn das
Aber
Pflaster
ja, es,
schnell abzieht, ja.
ja, wenn es aber so ein richtiger Crash aus dem Nichts kommt, dann kann der Körper gar nicht so schnell reagieren und dann ist es schon wieder vorbei. Aber jetzt, wo so die Gewissheit doch mehr kommt und jetzt auch so das, was ich jetzt oft auch gesagt habe, dass da jetzt eben auch jetzt nicht so ein ganz schneller Bounce, glaube ich, in Sicht ist, muss man sich, glaube ich, doch auf eine sehr, sehr schwierige Phase einstellen. Wobei in der aktuellen Phase kann auch alles schnell wieder drehen. Ja, nochmal ganz kurz einen Rückblick. Also es ist so, ich habe gerade eben auch schon in der Vorbesprechung, also es ist so viel passiert. Man weiß ja gar nicht, was man sagen soll, wo man anfangen soll, aber nochmal ganz kurz ein Rückblick auf die Rede von Trump hier vom Weißen Haus im Garten. Da gab es ja im Vorfeld, ich sag mal, so ein ganz bisschen Hoffnung, ne, dass alles Negative eingepreist ist, dass er vielleicht doch ein bisschen netter ist. Er hat ja oft gesagt, die Zölle werden nett sein und so. Aber als er dann seine Tafel hochgehoben hat, ja, und dann angefangen hat, vorher zu erzählen, dass die USA ja 30 Jahre ausgebeutet wurden, da hast du dir schon fast so ein bisschen gedacht, oh, okay, das kann doch heftiger werden. Und das Verrückte war ja an dem Tag, dass es nachbörslich zeitweise sogar deutlich im Plus war, bis dann die Tafel zu sehen war und er angefangen hat, wie es denn China treffen wird, wie es die EU treffen wird und wie es Vietnam auch treffen wird und so weiter. Und dann hat es richtig krass geknallt. Und was mich so ein bisschen jetzt bei mir noch ärgert, als du das dann gesehen hast, da war der Markt danach börslich so 1% im Minus. Eigentlich hätte man dann sogar noch Positionen verkaufen müssen, weil das war so eine negative Überraschung, dass das eigentlich in dem Fall dann fast klar war, dass das noch mehr Druck gibt. Ja, was haben wir gestern gesehen? Also am Donnerstag dann, wir nehmen ja jetzt Freitag auf, den größten Verlust im S&P seit Juni 2020. Also Corona-Vibes kommen ganz klar wieder hoch, muss man einfach sagen. Also mich hat es dann gestern auch so ein bisschen daran erinnert und irgendwie auch so ein bisschen Hilflosigkeit, dass ja irgendwie man so denkt, okay, wie kann die Stimmung jetzt wieder drehen? Sehr, sehr schwierig, wobei ganz so schlimm sehe ich es halt nicht, denn bei Corona war es ja so, es war ein Virus da, es war ein Lockdown und kein Mensch wusste, wie heftig das wird. Jetzt liegt es ja eigentlich in den Händen der USA und auch der Verhandlungspartner, dass man da spricht und gegebenenfalls zu einer Lösung kommt. Allerdings, ich glaube, die Hoffnungen und jetzt die Verhandlungsgrundlage, die haben sich so weit verschoben für China, für die EU und auch für andere Länder. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Und deswegen verkauft der Markt auch so stark ab, dass da die Skepsis doch sehr hoch ist, ob das was wird, ne, mit den Verhandlungen. Es gab gestern auch schon von Macron hier so Aussagen, okay, Investitionen in den USA stoppen. Jetzt gibt es schon die ersten Meldungen, was ich sehe hier, US-Unternehmen boykottieren und so, ne? Also ist sehr schwierig. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, China bekommt 34% Zölle, also reziproke Zölle. Sie haben ja schon 20% Zölle, also das wussten die selbst nicht so genau, aber es sind wohl dann 54% Zölle, ja, was natürlich. Also das ist ja, das ist sowas von drüber, du weißt gar nicht, was du machen sollst halt, ne? Die EU 20% Zölle, und das sind ja alles nur halb so hohe Zölle, wie die USA angeblich selber kassieren von den anderen Ländern. Sie sagen, die Chinesen haben 67% Zölle, EU hat 39% Zölle, Vietnam hat angeblich sogar 90% Zölle. Und das habe ich auch gesagt, was sie ja wohl einfach gemacht haben, ist, dass sie geguckt haben, wie hoch ist das Handelsbilanzdefizit mit den einzelnen Ländern. Und das haben sie dann halt mit reingenommen, und dadurch sind dann diese Zölle zustande gekommen. Also sie haben ja gesagt, es sind tarifäre Sachen, nicht tarifäre Sachen und dann eben noch Währungsmanipulation, Pipapo. Und dann kommen eben diese ganzen Punkte zusammen. Ja, und also Schweiz auch 61%, die haben sich auch, die waren sehr verdutzt, ne, habe ich da, aber die haben sich noch zurückhaltend geäußert. Und das Spannende ist, und die bisschen Hoffnung, dass man ja jetzt noch wartet, bis die Zölle in Kraft treten. Ich glaube, nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag, und bis dahin gibt es noch zumindest noch Verhandlungsspielraum. Also, aber ob da was kommt, ne, ich bin sehr, sehr skeptisch. Bill Ackman, so ein großer US-Investor, kennen wahrscheinlich die meisten, verwaltet ja auch viele Milliarden. Der hat ja jetzt noch gesagt, das ist eine Vorlage für Verhandlungen, und alle Leader aus Europa und aus der Welt, die sollten sich jetzt bei Trump melden und anrufen, um halt möglichst schnell Verhandlungen zu starten, denn am Anfang will er die besten, macht er die besten Deals, und umso länger man wartet, umso härter wird's, ja. Aber ich weiß halt nicht so, ne, ob das so, ob dieses Spiel von anderen Ländern mitgemacht wird oder ob man sich da so auf den Schlips getreten fühlt. Wenn man jetzt Gegenzölle raushaut, dann haben die USA schon gesagt, dann wird man die Zölle wieder erhöhen, also dann gibt's halt den Teufelskreis. Und das, was ja gestern eingepreist wurde, also der Wayfair waren am Ende 30% der Minus, die importieren fast alles aus Vietnam, muss man sich mal vorstellen, dass die machen ja Online-Möbelversand. Also 90% Zoll auf die Importe, das ist ja die Beerdigung des Geschäftsmodells, kann man sagen. Man kann jetzt nicht einfach das Ganze verschieben in ein anderes Land und schon gar nicht Sachen in den USA produzieren lassen, also Möbel, da würden die ja wahrscheinlich einen Schuhschrank $1,000 kosten. Und auch Nike, On, Deckers Holding, die hat's ja alle so zerrissen, weil die alle auch entweder in Vietnam produzieren, in Kambodscha oder in China. Wenn man auf seine Schuhe schaut, da kommen die alle her. On hat's gestern, glaube ich, auch 20% zerrissen. Was willst du machen, ne? Also da gibt's jetzt Aussagen, dass die Gewinne, zum Beispiel auch von Nike, die werden komplett erodieren, ja. Und die ganzen Schätzungen sind ja völlig für die Füße. Es wird ja nur noch Gewinnwarnungen geben. Und ich frage mich, es geht jetzt Berichtssaison los. Was machen eigentlich die Unternehmen in der Berichtssaison jetzt? Die können doch gar keine Guidance mehr liefern. Also es gibt ja, also was wollen sie machen? Und das wird ja jetzt auch dann so ein Problem sein, ne? Von wegen, ja, die Zahlen sind vielleicht nicht so schlecht. Ja, das abgelaufene Quartal. Aber wenn die halt jetzt sagen, die Unternehmen, wir haben das und das erreicht, aber wir geben keine Guidance mehr, weil wir nicht wissen, was passiert. Das wird ja nicht gerade kursfördernd sein. Also es ist eine brutal verworrene Situation, und ich weiß auch gerade nicht weiter. Du kannst ja gleich mal deine Meinung sagen. Ich habe immer noch viel Cash, auch in den Trading-Depots. Aber trotzdem, gestern, das hat sein zerrissen einfach, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das ist, aber das war jetzt so viel gestern, das ist schon wieder, wo ich mir gedacht habe, okay, pff, ne, das ist, ich habe auch noch so Aktien wie Upstart und Affirm im Depot, ne, die machen ja dann hier Verbraucherkredite, Buy Now, Pay Later. Das ist tödlich halt in der Marktphase. Heute zerreißt es auch die Banken. Also es gibt, glaube ich, fast keinen sicheren Hafen mehr. Es ist absolutes Armageddon jetzt so langsam, ne? Aber, und das ist das Problem, deswegen habe ich ja gestern noch nicht groß zugegriffen und zugekauft. Es war irgendwie alles so sehr kontrolliert, ne? Oder spürst du schon so diese ganz krasse Panik? Weil die habe ich irgendwie, obwohl Aktien gestern 15-20% gefallen sind, so die richtigen Panik-Moves waren es nicht. Es war eher so ein stetiger Abverkauf. Und das, ja, macht mir Sorgen, muss ich sagen.
Ja, das hatte vielleicht halt auch immer damit zu tun, dass einige Unternehmen immer noch recht hoch bewertet sind, wo, dass da viele vielleicht sehen, da war der Abschlag immer noch nicht hoch genug. Aber jetzt zum Thema eben mit den Zöllen nochmal. Also es ist halt ja wirklich recht wild gewesen, weil gerade eben die Tafel, die ist jetzt natürlich schon um die Welt gegangen. Und wenn dann halt draufsteht, also dass China 67% Zölle erhebt, das war ja erstmal so die große Überschrift. Also Tariffs charged to the USA, also dann 67%. Das ist halt ein absoluter Quatsch halt mal wieder. Und das ist auch das, was ich so überhaupt nicht an Donald Trump allgemein und eben auch an der Regierung aktuell von den USA mag, weil es ist halt einfach schlicht und ergreifend falsch. Wenn dann da im Kleingedruckten wieder so irgend so ein Blödsinn dann steht, ja, weil du hast es ja richtig gesagt, also das wurde ja einzig und allein, also eine wirklich völlig vereinfachte Formel benutzt, also dass man einfach sozusagen das Handelsdefizit und die US-Importe dann da sozusagen gegeneinander verrechnet hat. Und bei China war es ja dann genau auch das, da ist ja dann nichts weiter mit zugefügt worden, man hat das Handelsdefizit genommen und dann eben die US-Importe und daraus sind dann eben diese 67% dann entstanden. Ja, also viele waren da auch erstmal echt ungläubig, als sie diese Formel sozusagen gesehen haben. Auf dem, im Weißen Haus gibt es ja noch so eine etwas, ja, mit den so algebraischen Symbolen dann, aber man hat es da mal runtergebrochen. Also es ist halt eben wirklich tatsächlich so genau das Gleiche. Und man muss da einfach sagen, es wirkt extrem chaotisch und ich glaube, das ist auch das, was der Markt momentan, ich glaube, es sind tatsächlich nicht jetzt mal die Zollankündigungen, sondern dass es jetzt wieder so absolut vogelwild einfach abläuft. Was ich besonders kritisch jetzt an dem Ganzen finde, weil Trump hat ja immer wieder gesagt, die USA werden ausgebeutet von den anderen Ländern schon seit Jahrzehnten und so weiter. 185 Länder sind ja jetzt mit Zöllen belegt worden. Weißt du, mit wie vielen oder was schätze ich? Ich weiß nicht, ob du jetzt die Zahl weißt, ansonsten schätz mal. Was meinst du von diesen 185? Bei wie vielen hat die USA einen Handelsüberschuss? Weißt du das?
Bei wie vielen?
Ja.
Wenn nicht bei wenigen, oder? Ich habe keine Ahnung.
Bei 115 Ländern echt? Hat die USA einen Handelsüberschuss. Krass, also wenn du das dann mal jetzt so einfach mal die Aussagen von Trump mal ganz nüchtern betrachtest, dann musst du einfach sagen, in dem Fall so, beutet ja die USA 115 Länder aus. Und der Clou an dem Ganzen ist ja, dass ja auch diese Länder mit 10% Zöllen belegt werden. Also es wurden ja alle Länder, also es gibt ja unheimlich oft die Zahl 10% auf diesen Tafeln. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und das sind die Länder, mit denen sie also in den allermeisten Fällen einen Handelsüberschuss dann eben haben. Also sprich, alleine auch schon aus der Warte raus macht es halt wieder überhaupt keinen Sinn dann meiner Meinung nach. Ja. Und ich glaube, das müssen selbst sogar Trump-Befürworter einfach dann nochmal so ein bisschen einsehen, dass das halt wieder vorne und hinten alles so irgendwie zurechtgebogen ist und es aber halt an vielen Ecken und Enden halt einfach schlicht und ergreifend falsch dann ist, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, das sehen auch viele eben genauso. Wirkliche Gewinner gibt's da auch, also kaum, ja, und das große Problem ist jetzt halt, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt weiß wirklich niemand, außer vielleicht Donald Trump, so, wobei man hat auch oft so das Gefühl, ich glaube, das hast du auch schon öfter mal angesprochen, dass selbst er nicht so wirklich den diesen übergeordneten Plan verfolgt. Man hat so das Gefühl, er steht am Morgen auf und je nachdem, wie die Laune ist, in die Richtung geht's dann eben. Ja, also das ist jetzt aber nur so, sage ich jetzt mal, gefühlsmäßig. Aber diese krasse Unsicherheit, die jetzt aktuell besteht, wie lange wird's die Zölle geben? Wie schnell reagieren die Länder? Was ist überhaupt die Reaktion? Also gibt's jetzt da viele von den wichtigen Ländern, die sich direkt an den Verhandlungstisch setzen oder eben nicht? Das sind jetzt halt so die Fragen, das kann man noch überhaupt nicht beantworten, denn ich glaube, auch die USA unterschätzen auch, dass wenn du die ganze Welt dann gegen dich hast, das kann auch in eine ganz andere Richtung dann ausarten, weil wie du es ja vorher gesagt hast, also ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt da viele der großen Länder, ich meine, die sind ja sowieso alle vernetzt, ja, also was passiert, wenn die jetzt dann erstmal sagen, hey, wir setzen uns jetzt alle erstmal gar nicht mit an den Verhandlungstisch, ja, also ich glaube, die USA unterschätzen da auch so ein bisschen das, ja, weil, wenn man es mal so sieht, der Rest der Welt ist ja trotzdem nochmal deutlich größer als die USA dann selber, ja, und was ich halt immer so komisch auch immer in diesem Rechnung mit dem Handelsdefizit finde, das wird immer so als was richtig Negatives, zumindest von der USA-Seite aus dargestellt, ja, aber das ist halt irgendwie nur so die halbe Wahrheit, ja. Da gibt's ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, du hast ja Mitarbeiter auch bei dir im Unternehmen. Du zahlst denen ja jeden Monat ein Gehalt, die zahlen dir ja aber nichts dafür zurück. Also das ist ja eigentlich ein krasses Handelsdefizit. Du bezahlst deine Mitarbeiter. Natürlich, du bekommst Leistungen zurück, ja, aber du bekommst ja kein Geld zurück oder du bekommst keine Waren zurück oder ähnliches. Also Das wird immer so stark vernegativt und man muss es ja eben auch so sehen. Es ist ja so, die USA, die bestellen ja die Ware. Es ist ja nicht so, dass China jeden Monat dann sagt, hey, wir schicken jetzt diese hunderte Milliarden einfach in die USA rüber und sie müssen gucken, was sie machen. Nein, so ist das ist ja nicht der Fall. Die Waren, die werden ja von den US-Unternehmen und dann rückschließend auch von den US-Konsumenten geordert sozusagen, ja, weil ansonsten würden die das ja gar nicht hinliefern. Also da sieht man auch, wie, also die Thematik ist halt eigentlich viel komplexer, als es dann eben gerne so auch von Donald Trump dargestellt wird. Und alleine halt, also was ich eben gesehen habe, ich habe einige Nachrichtensendungen dann dazu angesagt, wie schockiert manche halt über diese Formel tatsächlich waren, halt auch wie vereinfacht die eigentlich ist und wie blödsinnig halt teilweise, muss man doch einfach sagen, das ist, ja. Also es ist eine schwierige Situation und daher kann ich es auch nachvollziehen, dass da jetzt aktuell halt erstmal wirklich Panik am Markt dann herrscht, ja. Dann noch zu deiner Frage, ja, mit diesem kontrollierten, ich habe schon das Gefühl, dass, wenn man sich so anschaut, welche Aktien unter Druck sind, der Markt aber trotzdem einen genauen Plan hat, wer davon sehr hart getroffen wird und wer davon nicht so hart getroffen wird. Du hast ja schon einige genannt, wie eine Nike, wo man einfach weiß, da wird ultra viel in Vietnam produziert. Apple, einer der ganz großen Verlierer bei den Big Techs gestern, ja, weil da halt auch sehr, sehr viel in China produziert wird. Auch da soll man ja immer weiter nach Vietnam und so gehen. Also ich habe das Gefühl, der Markt ist auf jeden Fall recht aufgeklärt zu dem Thema. Man hatte ja jetzt auch ein paar Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten und ich weiß gar nicht, ich finde jetzt nicht, also das macht mir jetzt eigentlich nicht so sehr Angst, ja. Ich finde es tatsächlich eher ein bisschen furchteinflößend, wenn jetzt Unternehmen, wo ich sage, da kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die jetzt darunter so leiden. Weißt du, dass es dann so eine komplette Markteruption gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, was ich meine. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Berkshire Hathaway gestern oder so ein US-Versicherer auch 10% dann runter oder vielleicht sogar 15%, weißt du, irgendwas, wo man sagt, das macht eigentlich so gar keinen Sinn jetzt, ja, weil die vielleicht gar nicht so davon betroffen sind. Das sind eher so Situationen, die ich persönlich, aber ich bin halt ein langfristiger Anleger, die mir dann Kopfzerbrechen bereiten. Das, so wie es jetzt aktuell gelaufen ist, finde ich es jetzt eigentlich tatsächlich nachvollziehbar. Und das ist für mich immer sehr wichtig, auch beim Investieren, dass für mich die Sachen nachvollziehbar dann sind. Und wenn ich mir die Aktien geschaut habe, Alphabet hat sich zum Beispiel recht gut gehalten gestern. Ja. Die meisten Pharmakonzerne, weil ja auch klar war, dass nicht alles von den Zöllen betroffen ist, zumindest vorerst, muss man natürlich dazu sagen. Es wurde aber vom Weißen Haus eben kommuniziert, dass die Pharmabranche, Halbleiter, Gold und auch einige Rohstoffe momentan noch nicht davon betroffen sind. Also ich mag es einfach, wenn es immer nachvollziehbar ist. Und die Marktreaktionen an sich, die sind für mich jetzt nachvollziehbar gewesen. Genau, so würde
was vielleicht, ich meine, wenn der Markt extrem schwach ist, dann ist es halt oft auch einfach so, es wird querbeet abverkauft, Flucht in Anleihen und dann gerät einfach alles unter Druck und dann gibt's Stoppwellen, pipapo. Also da gibt's dann auch Abverkäufe bei Unternehmen, die gar nicht direkt betroffen sind. Das ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, aber normalerweise sollten diese Abverkäufe nicht ganz so stark sein. Ne? Und vielleicht noch eine Sache, was du gerade eben gesagt hast, ne, mit den Handelsbilanzdefiziten. Er hatte ja gesagt, die USA wurden 30 Jahre ausgenutzt. Es ist natürlich richtig, dass es dieses Handelsbilanzdefizit gibt, aber wir können auch gleich nochmal über so ein Video sprechen, wo nochmal jemand so eine Strategie hinter diesen ganzen Tohuwabohu und mit dem Zöllen sieht und die klingt gar nicht so unplausibel, muss ich sagen. Aber also diese ganze Weltordnung zuletzt basierte ja unter anderem auch darauf, dass es freien Handel gibt. Und wer VWL mal studiert hat oder so ein bisschen eine Ahnung hat, es hat sich ja aktuell so etabliert, dass jedes Land das macht, was es am besten kann und dass die anderen Länder eben auch davon profitieren. Ja, und es hat sich halt in den letzten Jahrzehnten dahingehend entwickelt, dass dann Güter, die zum Beispiel in China und in Vietnam sehr günstig produziert werden können, natürlich dort hergestellt wird, die Lieferketten werden dorthin aufgebaut und dann kann halt der US-Verbraucher oder auch wir Nike-Schuhe kaufen, die in Anführungszeichen relativ günstig sind oder ein iPhone kaufen, was relativ günstig ist. Man kann das nicht mehr so einfach zurückdrehen, denn wenn wir jetzt hier in der EU eine Schuhproduktion wieder aufbauen oder Textilien oder in den USA jetzt die ganze Hardware produzieren, die vorher in China produziert wurde, dann gibt es halt brutalste Preissteigerungen oder die Unternehmen verdienen kein Geld mehr oder wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ja. Und das wäre dann auch für die US-Wirtschaft sehr, sehr schwierig für die Verbraucher. Es wird Inflation geben, Rezession, weniger Beschäftigung wahrscheinlich, weil ja das halt so nicht so einfach funktioniert, ja. Und so ein bisschen ist das, was da gerade gemacht wird, so ein Hinterfragen der ganzen Strukturen, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, ja. Und ich glaube, auch das ist so ein großes Problem aktuell, dass der Markt jetzt gar nicht weiß, in welche Richtung das gehen will, ne? Also ich glaube, einer der großen Punkte der USA ist, dass sie die Industrie zurückhaben wollen in den USA, zumindest teilweise, das haben sie auch schon oft gesagt, weil es da eben diese Deindustrialisierung gab. Man sieht ja hier, man kennt ja diese Städte Detroit und so, ne, wo alles zerfallen ist mittlerweile, dass das vielleicht zu viel ist und dass die Industriequote in den USA auch viel geringer ist als in Europa und in Deutschland. Das stimmt, also kann man das so ein bisschen nachvollziehen, aber wie das natürlich jetzt hier mit dem Hammer dazwischen gehauen wird, ist ja sehr fragwürdig, ne? Aber die Strategie dahinter kann ich vielleicht gleich nochmal kurz erklären. Ich habe mir so ein Video angeschaut, ist allerdings auch ja spekulativ und auch gar nicht so einfach zu verstehen, weil da auch so ein bisschen Geschichte dabei ist. Aber können wir gerne mal gleich durchgehen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen dann.
Ja, und wie du sagst, das große Problem wird sein, die Preise, vor allem in den USA, die werden massiv anwachsen, weißt du? Und es wurde ja jetzt oft so kommuniziert von der Regierung, ja, diese Zölle, das zahlen nur die Unternehmen sozusagen, die es dann halt eben in unser Land importieren wollen, ja. Aber ich meine, mittlerweile, also die meisten, die so mal ein bisschen so Kapitalismus, Wirtschaft mitverfolgen, die wissen, dass die meisten Unternehmen das dann natürlich halt zum großen Teil schon mal aufschlagen werden. Und zum anderen geht's ja dann auch nicht nur drum, jetzt nur um die reinen Sachen, die importiert werden in die USA. Es gibt ja auch viele Produkte, die jetzt zum Beispiel auch in den USA selbst hergestellt werden, die aber trotzdem Komponenten aus dem Ausland haben. Und die sind ja auch mit Zöllen überzogen. Also es ist halt einfach schlicht und ergreifend falsch, dann wieder von der Regierung einfach zu sagen, das wird alles von den ausländischen Unternehmen bezahlt. Natürlich, es wird dann gesagt, es kann noch Steuersenkungen oder ähnliches geben, aber diese viele Sachen, wie du sagst, das kannst du gar nicht mehr zurückholen oder wenn, es macht halt einfach keinen Sinn, es zurückzuholen. Ja, man könnte das auch so sehen, wie wenn du zum Beispiel sagst, du willst in Deutschland Bananen anpflanzen. Es gibt halt einfach Länder, die dafür besser geeignet sind, um dann halt eben gewisse Lebensmittel dann beispielsweise zu pflanzen. Also es ist halt einfach ja eine schwierige Thematik und es wird halt ja, wie ich finde, nicht gut kommuniziert dann einfach, beziehungsweise halt falsch rübergebracht, weil es definitiv nicht so sein wird, dass die Preise bleiben werden durch die Zölle, sondern die werden massiv ansteigen, also sie werden massiven Anstieg von der Inflation dann auch haben. Sie werden weniger Produkte haben in den USA. Viele werden gar nicht mehr hinliefern dann halt. Und das wird dann auch wieder für Nachfrageprobleme dann sorgen. Denn wenn viele Sachen wieder teurer werden, dann können sich viele Leute, weil es ist ja nicht so, dass jeder Amerikaner ultra reich ist, ja, dann heißt es, dann müssen sie auch an anderen Ecken und Enden wieder sparen. Also die Produkte auch made in USA selbst werden auch viele teurer werden. Natürlich nicht alle, aber das werden vor allem die Verbraucher in den USA zu spüren bekommen und dass sie jetzt recht schnell sich da wieder reindustrialisieren oder halt wieder so eine große Industrie in einigen Bereichen aufbauen. Da bin ich mal gespannt, ob sie das so hinbekommen werden, weil sie auch sagen, sie möchten ihren Währungsstatus so behalten, weil eben gibt es ja den berühmten Spruch, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem sozusagen, das möchten sie ja unbedingt weiter halten. Und das dann eben mit einer massiven Reindustrialisierung, bin ich mal gespannt. Das ist ein sportliches Vorhaben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja.
Ja, also wir haben ja mittlerweile jetzt laut einiger Analysten 40% Rezessionsrisiko. Ich denke, es könnte sogar noch deutlich höher sein, wenn jetzt keine Einigung kommt. Dann geht es sogar Richtung 100%, denn es gibt ja jetzt Schätzungen, wie stark die Inflation dadurch angefacht wird. wie viele Jobs dann in den USA wegfallen und wenn die Arbeitslosigkeit steigt, ja, und die Verbraucher weniger Geld ausgeben. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ich meine, wenn die Börsen so krass fallen,
Gesundheit.
Verlieren die ja auch brutal an Vermögen, ja, und ein großer Teil des Vermögens steckt eben auch in Aktien. Also da werden die automatisch auf die Bremse treten müssen, ob sie es wollen oder nicht, ja, das sorgt eben auch dafür. Und dann haben wir halt auch, ja, dieses Stagflationsrisiko, also hohe Inflation, kein Wachstum mehr. Und wenn das halt alles kommt, dann war das, glaube ich, hier nur so ein kleines Vorgewitter. Dann können die Indizes noch viel, viel weiter fallen. Ne? Also bei Rezession geht es ja meistens in den Indizes um 30% und mehr nach unten, ne, wenn es eine richtige Rezession ist. Wir haben jetzt im Nasdaq, glaube ich, 18% mittlerweile auch schon. Also ist schon ganz ordentlich, aber könnte noch mal so viel werden. Ja, aber kann natürlich auch, wenn es doch Einigungen gibt, ne, und schnelle Einigungen gibt, dann kann es auch immer wieder krasse Rallyes geben einfach. Also selbst wenn es krasse Bärenmärkte gibt, gibt es immer wieder auch ganz, ganz heftige Bärenmarkt-Rallys, wo es mal 10% in den Indizes hochgeht, ne? Aber
und vor allem, das ist ja genau richtig, wie du es jetzt gesagt hast, mit dem schnell. Wir haben jetzt gesehen, die Märkte sind jetzt aufgrund erstmal der Ankündigung sehr stark runtergekommen. Es ist bis jetzt aber eigentlich noch nicht viel passiert. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es wird sich jetzt doch bei einigen Ländern schnell an den Verhandlungstisch gesetzt und man einigt sich, dann gibt's für mich ja wirklich sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir jetzt diesen Drawdown fast komplett wieder aufholen werden. Ja, also das muss man halt, das ist halt die Chance jetzt auch, die das Ganze so kurzfristig schon bietet. Langfristig finde ich es natürlich trotzdem weiterhin recht gute Chancen, weil ich glaube weiterhin nicht dran, dass diese Zölle jetzt für Jahre, ich glaube nicht mal an Quartale bestehen werden. Und deswegen, ich wäre trotzdem vorsichtig bei Unternehmen wie eine Nike oder so, das ist, weil die auch hauseigen viele Probleme haben. Aber wenn ich mir jetzt so Unternehmen anschaue, die es ja jetzt mal richtig erwischt hat, sowas wie eine Amazon Beispiel oder auch eine Shopify, muss ich sagen, aus der langfristigen Brille hingesehen, finde ich solche Marktsituationen, auch wenn es nicht schön ist, dass man dann sagen muss, ja, das könnte jetzt eine Chance sein, weil die Situation halt sehr schwierig ist. Aber das sind die Situationen, in denen die langfristigen Renditen entstehen, meiner Meinung nach, mit aber dem Risiko, dass vor allem eben diese hart Getroffenen, die kann es halt auch nochmal weiter richtig erwischen. Gerade wenn man jetzt mal merkt, so zum Beispiel, stell dir jetzt mal vor, es passiert jetzt 2-3 Wochen gar nichts. Also, dass niemand an den Verhandlungstisch sitzt, die Zölle laufen, dann kann doch natürlich nochmal so richtig Panik, so eine richtige Panik dann ausbrechen, wenn man jetzt merkt, oh Mist, diese ganzen Länder, die haben sich so wohl oder übel erstmal abgesprochen und die lassen das Ganze erstmal so laufen und dann könnte nochmal so eine richtige Panikwelle entstehen, meiner Meinung. Und das wäre dann auch tatsächlich eine, das wäre dann so eine richtige Panik. Das gestern war für mich so, oder die Entwicklung jetzt so seit den Ankündigungen, das war für mich so keine wirkliche Panik, würde ich es nennen, ja, weil ich es auf jeden Fall nachvollziehen kann. Wenn man jetzt aber merkt, oh Mist, das könnte doch länger gehen, dann wird's definitiv nochmal ungemütlich. Deswegen, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt niemals komplett voll in was einsteigen. Aber wenn ich so für mich so diese Chancen evaluiert habe, es wäre zumindest mal eine Möglichkeit, über eine erste Tranche nachzudenken, aber auf jeden Fall noch was da zu haben für eine zweite oder vielleicht sogar für eine dritte, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nochmal stark nach unten gehen kann, die ist relativ hoch, ja. Aber selbst auf dem jetzigen Niveau finde ich viele schon interessant. Aber mit einem wirklich langen Anlagehorizont. Also das kann wirklich sehr lange jetzt dann dauern. Ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren.
Also ich habe bei mir habe ich so knapp 50% Cash-Quote in den Trading-Depots. Ich habe es gesagt, ich habe gestern mich sehr zurückgehalten mit Nachkäufen, weil ich genau auch in dem Boot bin. Also da ich ja schon Positionen habe, die jetzt auch unter Wasser sind natürlich, ne, habe ich gestern richtig auf den Deckel bekommen, habe ich jetzt nicht so den Drang verspürt, das Risiko jetzt genau zu erhöhen, vor allen Dingen. Wir haben jetzt auch bald Wochenende, ob jetzt am Freitag die große Kauflaune auftritt. Wir haben heute noch den Arbeitsmarktbericht. Also wenn ihr das hört, ist der schon draußen. Mal sehen, ob der enttäuscht oder nicht. Aber selbst wenn der ganz gut sein sollte, ich meine, jetzt im April ändern sich halt viele Sachen und dann ist das fast schon wieder kalter Kaffee. Also da bleibt die Unsicherheit hoch. Wenn jetzt doch Einigungen kommen, da bin ich ja dabei mit einigen Positionen. Aber um jetzt nochmal das Risiko bei mir massiv zu erhöhen, Da will ich dann nochmal weitere Abschläge haben, dass da nochmal in den Indizes ein Blutbad gibt, dass nochmal Aktien zweistellig verlieren. Dann hat man, glaube ich, so eine ganz gute Basis, dass da zumindest kurzfristig vielleicht erstmal sich die Aktien ausgekotzt haben. Aber es bleibt halt sehr schwierig, ja. Und wenn die Zölle bleiben, du hast gesagt, und dann gibt es halt eine Rezession, dann werden überall die Prognosen gesenkt. Dann hatte man zwar gedacht, die Unternehmen sind günstig auf dem Niveau, aber es ist halt alles Makulatur. Ne? Das ist halt das Problem, weil Shopify zum Beispiel finde ich auch mega spannend. Ich habe sie auch im Langfristdepot, weil wenn die Händler halt viel, viel weniger verkaufen, weil sie das extrem teuer irgendwo auch in China importieren, das machen ja auch die meisten. Das ist halt einfach so. Und die Verbraucher halt auf die Bremse treten, dann wird das Wachstum dort massiv zurückgehen. Einfach genauso bei Amazon und allen anderen. Ne? Aber trotzdem, ich würde vor allen Dingen auch auf solche Unternehmen setzen, die gut dastehen, die Geld verdienen, denn die erholen sich eben auch wieder am schnellsten. Und da gibt's, wie du gesagt hast, echt einige. Und ein paar haben sich gestern sogar schon besser gehalten. Microsoft zum Beispiel war gar nicht so stark im Minus. Alphabet auch. Die wurden ja schon verprügelt, sind ja fast schon Value. Ne? Meta war noch stärker im Minus, aber auch Meta. Also wenn die noch mal stärker zurückkommt, na, die wird's auch treffen, wenn die Werbekunden sich zurückhalten. Aber ich glaube, die Nutzer bleiben weiter aktiv und wenn dann die Stimmung wieder besser wird, dann wird die Aktie halt sehr schnell nach oben laufen, denke ich.
Ja, und ansonsten, wenn ihr jetzt aber sagt, was ich oder was wir euch auch noch mitbrachten, wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ich glaube, das geht wirklich noch jetzt eine ganze Weile weiter, aber auch dann gäbe es natürlich Aktien und Sektoren, wo man sagt, ja, das könnte dann interessant sein. Allen voran sind es für mich dann wieder die Versicherer tatsächlich. Das ist auch der Grund, warum die Versicherer so beliebt sind, weil man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, auch in den USA, wenn es mir jetzt so monetär etwas schlechter geht, kündige ich dann meine Krankenversicherung. Ich glaube, das sagen die wenigsten dann, ja. Aber man hat auch gestern noch weitere Sektoren gesehen, die davon profitieren würden, beziehungsweise nicht zu den großen Verlierern zählen. Da kann man die Versorgungsbranche mit dazu zählen. Da waren sogar auch aus der EU und so welche mit dabei, die im Plus gestern geschlossen haben. Also das sind halt einfach so dann diese sicheren Häfen oder da gehören für mich auch so die Unternehmen dazu, die halt einfach im nicht produzierenden Gewerbe tätig sind. Netflix hat sich beispielsweise super gehalten, weil Netflix ja nichts produziert. Das heißt, da hast du wenig bis gar keine Zoll-Exposures dann mit dabei. Da zählen dann auch noch Sachen, zum Beispiel Telekommunikation würde ich da auch noch mit einordnen. Also es gibt da schon Sektoren, wo man dann sagen kann, die wären jetzt davon wenig bis wirklich gar nicht betroffen. Und wenn man da eben selbst jetzt die Einschätzung hat oder zu dem Entschluss kommt, es könnte länger gehen, dann sind das natürlich auch interessante Möglichkeiten, um vielleicht sogar, also jetzt profitieren ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber einige von den Aktien werden mit Sicherheit dann recht gut laufen, weil es gibt ja fast keine Marktphase, in dem wirklich komplett alles abstürzt, ja. Also auch im letzten Bärenmarkt, da sind ja beispielsweise die Versicherer hervorragend, oder United Health Group, die hat ja da eine Mega-Rallye beispielsweise hingelegt, ja. Also es gibt da jetzt auch genug Unternehmen, Sektoren und so weiter, wo man immer noch sagen kann, ja, das könnte interessant sein. Auch der Pharmasektor sollte zumindest mal vorerst auch in der EU nicht so hart getroffen werden, weil es da eben halt diese Ankündigung gab, dass es hier zum großen Teilen halt nicht diese von den Zöllen betroffen werden. Also Möglichkeiten gibt's nach wie vor. Aber jetzt mal so als ja abschließende Frage dann zu dem ganzen Thema. Jetzt habt ihr ein paar Chancen, eine Einordnung und so weiter gehört. Aber jetzt mal so aus der kurzfristigen Brille, wie gesagt, langfristig finde ich, ist es eine Chance. Worauf wartest du jetzt? Du hast jetzt gesagt, du hast eine hohe Cashquote.
Nicht hoch
Ja, es ist
genug,
schwierig.
leider. Also,
Ja, aber 50% ist natürlich jetzt in den
knapp
Trading-Depots,
50%. Also, ich hab
das ist
verschiedene
viel.
Depots. Zum Beispiel
Ja.
immer im US-Trading-Depot. Das ist immer sehr offensiv. Da habe ich leider nur, ich glaube, 30% oder so. Plus, dass ich da nur Tech-Werte drin habe. Plus Tech-Werte, die eben sehr schwankungsfreudig sind. Da habe ich gestern richtig eine abbekommen. Also, deswegen, das ist
Aber
schon sehr ärgerlich, muss ich sagen. Zu
ja.
früh reingegriffen, aber ja, Es ist
Aber
immer noch.
worauf wartest du jetzt im Speziellen? Also ist das irgendeine Makro, also eine politische Ankündigung? Ist das irgendwie eine Zwischenerholung am Markt? Weil ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass auf der Short-Seite und
Nee.
da sagst du ja oft, du bist nicht so der Shorty. Also das heißt, du möchtest ja eher wieder davon profitieren, wie es hochgeht.
Ja.
Aber worauf wartest du jetzt? Oder gibt es da überhaupt was Spezielles, worauf du jetzt
Also
wartest?
die Stimmung ist schon, also genau, ich kann mal ganz kurz probieren. Also ich habe gesagt, ich habe 50% oder 60% jetzt investiert, 40% Cash und damit fühle ich mich gerade so noch wohl, muss ich sagen. Die Frage ist ja, ist es zu spät, jetzt Positionen aufzulösen oder ist es sogar noch sinnvoll, im Trading Depot jetzt die Reißleine zu ziehen, ne, weil es vielleicht noch viel, viel tiefer geht? Oder ist es sogar schon die Zeit, antizyklisch zu kaufen? Ich bin ja eher immer jemand, der gerne auch antizyklisch kauft. Aber dafür brauche ich immer vor allen Dingen eins, nämlich sehr, sehr hohe Umsätze und große Anzeichen von Panik. Und am liebsten ist es mir sogar, wenn es dann vorbörslich so richtig nochmal Panik kommt. Wann gibt's sowas häufig? Wenn ne, irgendwelche Daten kamen, die enttäuscht haben und dann sich dieser Trend fortsetzt mit einem sehr, sehr schwachen Closing, das hatten wir gestern. Und dann eben die Erholung nicht kommt, sondern vielleicht sogar nochmal schlechte Daten hinterher. Und dann haben wir nochmal einen Ausverkauf. Also am liebsten sind wir mehrere Tage mit viel Druck plus so eine finale Entladung. Das ist aber aktuell noch nicht zu sehen gewesen, habe ich gesagt. Also für mich war das zu kontrolliert irgendwie. Plus, dass wir jetzt genau das Wochenende auch noch haben. Und da habe ich mir gestern schon gedacht, okay, dann kommt der Freitag, ob da jetzt eine Riesenerholung kommt, eher vielleicht sogar nochmal Panik. Deswegen, also wenn es heute an dem Freitag, also ihr hört es ja am Samstag, knallen sollte, dann werde ich vielleicht bei den ein oder anderen Aktien aufstocken oder kaufen. Da wären zum Beispiel auch die großen Big Tech-Werte Kandidaten, aber auch sowas wie Shopify, vielleicht auch sogar bei den Einzelhändlern hier mit On oder Lululemon, die dann 20, 25% rasiert wurden, denn ich glaube, sogar von Vietnam gab es schon irgendwie Meldungen, dass man ja zu Verhandlungen bereit ist und so weiter. Ob das halt alles fruchtet, ist die Sache. Aber umso tiefer die Aktien fallen, umso mehr Puffer gibt es so ein bisschen oder umso mehr Chancen gibt es halt für einen Rebound, wenn da halt schon so viel Panik drin ist. Aber so diesen Zackpunkt gibt es halt einfach nicht. Ne? Was halt auch passieren kann, ist, am Wochenende gibt es viele Meldungen. Ah ja, hier, Trump erzählt wieder, wie toll irgendwelche Leute in China sind oder dass das mit TikTok klappt oder die EU kommt ja so toll entgegen, dann haben wir halt am Montag ein Gap von 3, 4% im Index und dann starten Aktien mit 10% im Plus. Also zu denken immer, was ja viele meinen, wartet mal schön ab, bis es fällt und dann kannst du irgendwie schön am Tief einsteigen und dann steigt's wieder. So einfach ist Börse halt nicht, ne? Denn oft drehen die Aktien dann, bevor dann die guten Nachrichten kommen oder das geht so schnell, dass du nicht hinterher kommst, ne? Deswegen, also ich bin ja eher in der Strategie, dass ich Schmerzen aushalte, aber es dreht irgendwann und selbst wenn es nicht drehen sollte jetzt, ja, weil ich handle nur Aktien direkt, ganz wichtig, keine K.O.-Scheine und so, die gegen mich laufen können, mich ausnocken können, kann man eben auch mal ein bisschen Schmerzen aushalten, denn egal, wie schlimm die Situation ist, es gibt auch immer mal wieder diese Gegenbewegungen, ne? Aber wenn man natürlich zu früh dann irgendwie all in ist und dann rauscht es noch 2 Wochen weiter nach unten, dann hast du halt einfach ein Problem, ne? Deswegen. Aber heute oder am Montag kann ich mir vorstellen, wenn es weiter knallt, dass ich da dann schrittweise aufstocke, aber jetzt auch nicht direkt all in gehe. Also so ein bisschen Puffer will ich mir lassen, denn es kann ja auch wirklich sein, dass es noch irgendwann, wenn alle Dämme reißen oder die EU komplett eskaliert oder China, dass es halt 10, 15% im Minus im Index gibt, ne? Und wenn der Index 10% fällt, holy moly, da werden einige Aktien 30% verlieren an einem Tag oder sogar 40, ne, dann zerreißt es halt vieles. Und das könnten dann so die Jahrhundertchancen, nicht Jahrhundertchancen, aber die besten Chancen der letzten 5 bis 10 Jahre sein, ne? Und wenn du da halt nicht mehr handlungsfähig bist, das wäre sehr schade.
Ja, und vor allem, man weiß ja auch nicht, was genau da Trump erwartet, denn die Nachricht kam ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Israel hat einen Tag vor der Ankündigung alle Zölle aufgehoben und steht trotzdem drauf mit, ich glaube, 17%.
Ja.
Also das ist halt auch wieder das Absurde. Also das ist ja auch das, 115 Ländern hat man sowieso einen Handelsüberschuss. Also man weiß halt gar nicht so genau, wohin das jetzt gehen soll. Das ist das
Ja,
Schwierige.
und mit Argentinien ist man wohl jetzt gleich fast am Ende der Verhandlungen, dass die Zölle auf null gesenkt werden. Aber das ist natürlich, glaube ich, auch ein Sonderfall hier mit Milei und so, ne? Das wird mit anderen Ländern, glaube ich, nicht so einfach sein. Aber ja, also es kann auch sein, dass dann die Zölle gegenseitig komplett gesenkt werden oder abgeschafft werden. Aber Stand jetzt, sieht das irgendwie nicht so danach aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz Zeit haben, diese Geschichte. Ich habe so ein Video, vielleicht können wir das auch verlinken.
Ja, warte, das darfst du
Ja.
gleich machen, denn
Ja.
was wir sagen können, was relativ einfach in der jetzigen Zeit ist oder was wichtig ist, dass man einen guten Partner an der Seite hat,
Ja.
da machen wir eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Kooperationspartner, den Smart Broker. Und hier ist aktuell das Schöne, da macht ihr auf jeden Fall Plus, wenn ihr unseren Link benutzt, denn ihr bekommt gratis, auch wenn sie jetzt dann vielleicht mal demnächst ein bisschen weniger wert ist, eine Telekom-Aktie auf unseren Nacken sozusagen direkt eingebucht. Ihr müsst dafür nichts machen, nur unseren Link müsst ihr dafür benutzen, also keinen anderen oder ähnliches. Und beim Smart Broker, da habt ihr die Möglichkeit, über 40.000 Aktien zu handeln. Ich hoffe, da werdet ihr mindestens auch mal zwei, drei finden, die demnächst gut laufen werden. Ihr habt über 25 Börsenplätze hier. Ihr habt die Möglichkeit, 4.700 Sparpläne ohne Ordergebühr zu machen auf Aktien, ETFs, Fonds. Wenn ihr sagt, Krypto ist eher so euer Ding, aber echte Kryptowährung, auch das bietet der Smart Broker. Deswegen schaut es euch unbedingt mal an. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder den ersten angepinnten Kommentar. Die aktuell vielleicht leichteste Entscheidung am Markt. Aber jetzt genau machen wir noch ein bisschen Geschichtsstunde mit
Also,
Professor Flender. Dann erzähl mal.
ich bin ja schlecht in Geschichte, ne? Das ist nicht so die Geschichtsstunde, sondern die, es hat zumindest hier, wie ich gucke gerade mal, wie der Kanal heißt. Ich kannte den gar nicht. Er hat aber auch 485.000 Abonnenten. Money on Macro. Why Trump's Tariff Chaos actually makes sense. Big Picture. Also, wieso Trumps Tarif, also Zollchaos im Big Picture Sinn macht. Das hat er versucht. Auch anhand diverser Quellen und Aussagen von US-Politikern darzustellen. Und also das ist natürlich vieles Spekulation, aber auch für mich, also wenn ich das so mir angeschaut habe, muss ich sagen, könnte zumindest was dran sein, ne, dass man in diese Richtung geht. Wir hatten es gerade eben gesagt, in den letzten Jahrzehnten war es so, dass die USA ja sehr stark deindustrialisiert wurde. Oh, ich habe immer noch so ein bisschen Reizhusten hier. Und dass das vor allen Dingen auch deshalb ein Problem ist für die USA, weil sie dadurch militärisch ins Hintertreffen geraten könnten. Ich glaube, da hatte JD Vance hatte so ein Beispiel gemacht, dass in China eine irgendwie ein staatlicher Konzern oder ein Konzern in einem Jahr so viel Schiffe produziert hat wie die USA seit 50 Jahren oder irgendwie so. Ne? Das ist halt richtig krass. Und wenn man die Industrie nicht mehr bei sich hat, dann hat man da eben eine sehr, sehr gefährliche Abhängigkeit. Und man will jetzt diese Wirtschaftsordnung, die es seit Bretton Woods gab und dann auch danach mit Ronald Reagan und Thatcher, die will man jetzt neu machen. Also die neue Maga-Weltordnung, so haben sie es gesagt. Und das ganz große Ziel dort ist einfach die Reindustrialisierung der USA auf der einen Seite, weil bisher war es ja so, und damit konnte man noch eigentlich gut leben, ja, denn die anderen Länder haben produziert sehr günstig. Man hat das importiert und die Dollar-Nachfrage war eben sehr, sehr hoch einfach, ne, von den anderen Ländern. Aber gleichzeitig möchte man eben auch den Dollar als Weltreservewährung beibehalten. Und da hatte Trump sogar mal was Richtiges gesagt, also was sehr Spannendes gesagt. Wenn du ein dritte Weltland sein willst, dann verliere deine Reservewährung. Ne? Der US-Dollar muss daher Weltreservewährung bleiben. Also, oh Mann, blöder Reizhusten. Sie haben also das Ziel, dass zum einen in den USA wieder die Industrie, dass sie wieder reinkommt, aber dass der Dollar die Weltreservewährung bleibt. Und eigentlich diese Kombination geht laut vieler Analysten gar nicht so einfach, aber sie wollen es eben jetzt doch schaffen mit einem Drei-Stufen-Maga-Plan. So wurde es dort genannt. Und die erste Stufe, die sehen wir jetzt gerade, nämlich Chaos stiften, ein sogenanntes Zollchaos, um die Verhandlungsbasis komplett nochmal zu verschieben und dann eben Spielraum zu schaffen und es so zu machen, dass es einfach alle trifft, sowohl Freund als auch Feind, weil selbst die Freunde haben eben ja, vor allen Dingen zu dir die Waren exportiert und das wollen sie eben jetzt in dem Falle nicht mehr. Ne? Also da erstmal Chaos stiften und ich glaube, da kann man sagen, das ist auf jeden Fall gelungen. jetzt gibt's hier riesen Geschnatter von allen Seiten, was machen wir? Und dann kommt eben der zweite Schritt mit den reziproken Zöllen, die jetzt dafür sorgen, sagen sie zumindest, dass eben gleiche Wettbewerbsbedingungen geschafft werden, ja, dass diese Zölle völlig wahllos sind und vor allen Dingen auch darauf basieren, auf Handelsbilanzdefizit, haben wir gerade gesagt, aber eben auch, und das ist sehr wichtig, dass die USA halt sagen, dass die anderen Länder ihre Währungen manipulieren, dass der US-Dollar viel zu stark ist. Das haben sie halt eben auch einfach mit einberechnet. Ja, also die haben die Zölle jetzt so hoch angesetzt, dass ihrer Meinung nach das alles mit inkludiert ist und dadurch dann gleiche Wettbewerbsbedingungen geschafft werden. Ne? Und bisher war es eben so, dass jeder in die USA exportieren wollte, weil das eben das größte Land ist an Verbrauchern. Ja? Also wenn du den US-Markt ordentlich beackerst, dann kannst du sehr viel Geld verdienen als Unternehmen. Ja? Und Trump hatte ja schon mal die Zölle erhöht, damals in seiner ersten Amtsperiode. Nur war es damals dann so, dass China die Zölle trotzdem mit erhöht hat und dass es eben auch teilweise umgangen wurde, indem man dann zuerst nach Mexiko exportiert hat oder nach Vietnam und dann ging es in die USA. Also über Umwege lief das immer noch weiter. So, genau. Also da sind wir jetzt, dass das eben jetzt alle getroffen werden sollen mit diesen Zöllen. Und im dritten Schritt möchte man dann ein Mar-a-Lago-Abkommen, und zwar ein Währungsabkommen, so sagen sie es zumindest. Und da ist es eben das Ziel, den Dollar so zu schwächen und damit auch eben die eigene Wettbewerbsfähigkeit massiv zu erhöhen. Ja, also wenn sie es schaffen, dass der Euro deutlich stärker wird, könnten sie auch wieder einfacher exportieren. Wenn sie dafür sorgen, dass der Dollar gegenüber allen anderen Ländern schwächer wird, dann wäre das eben ein großer Wettbewerbsvorteil. Ne? Und da wurde jetzt noch gesagt, also schaut euch das mal an, da gibt es dann drei Töpfe von Ländern, gelber Topf, roter Topf und der grüne Topf. Und die Länder, die in dem grünen Topf sind, die haben eben dann vollen Zugang zum US-Markt und können dort eben alles exportieren, was sie möchten und erhalten auch Zugang zum US-Dollar in großem Maße, haben Sicherheitsvorteile durch das Militär in den USA. Das war ja auch früher da bei Bretton Woods, glaube ich, so die Art und Weise, ne, man ist den USA wohlgesonnen, man handelt mit denen und hat eben auch dann gleichzeitig den militärischen Schutz. Aber diese Länder müssen dann eben dafür sorgen, dass ihre Währung nicht zu schwach wird, so wie es jetzt war. Ne. Der Euro wurde ja getoastet, der japanische Yen, der Renminbi, die sind ja alle laut der USA viel zu schwach und sie müssen dann immer dafür sorgen, dass die eigenen Währungen aufgewertet werden, ansonsten, ja, funktioniert das nicht mehr in der neuen Weltordnung der USA. So zumindest sind die Erklärungen in dem Video. Keine Ahnung, ob das stimmt und vor allen Dingen noch fragwürdiger, ob dann die Länder, ne, wenn sie da die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, da mitmachen. So, ne? Also, dass man jetzt sagt, okay, hier EU, der Euro muss jetzt mindestens bei 1,25 oder 1,30 stehen, ich weiß nicht wo, ne? Damit wir hier die Zölle, damit das hier alles passt, wie wir es wollen. Vor allen Dingen, weil die Stimmung ja gerade so schlecht ist. Also da bin ich gerade aktuell sehr, sehr skeptisch, ob das alles so funktioniert und ob die sich darauf einlassen oder ob das Ganze doch eskaliert. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz spannend, dass da, weil alle sagen, es gibt gar keinen Plan. Hier wird zumindest mal ein Plan genannt. Aber ob der sinnvoll ist oder ob man nicht die eigene Stärke mittlerweile unterschätzt und die anderen Länder sich zusammenraufen und sagen, okay, dann leckt mich, ne, so ungefähr. Ist so die große Frage, aber auf jeden Fall können wir gerne mal verlinken, da könnt ihr es euch gerne mal selbst anschauen und schreibt mal gerne eure Meinung rein, ob ihr eine Strategie der USA seht oder ob das Kaufkurse sind, ob das alles noch komplett eskaliert, ja, und den Laden bald dicht machen können. Also, wie gesagt, wenn die Zölle so hoch sind, können wirklich einige den Laden dicht machen, das ist der Wahnsinn, also das war gestern auch so wirklich Kopfschütteln überall, aber gut, ja. Verrückte Welt, ich sag's euch, ne, also wir leben wirklich in einer verrückten Welt.
Genau, schreibt also gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare rein. Vergesst auch einen Daumen nach oben nicht, folgt gerne uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst ein Abo da und dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.